Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Hier geht es gleich um ein Thema, über das eher ungern gesprochen wird.
Hashtag ich bin armutsbetroffen, aber das will in meinem Hashtag bildungsbürgerlichen, Hashtag linksliberalen, Hashtag ökosozialen, Hashtag solidarischen Umfeld niemand wissen oder hören.
Hashtag armutsbetroffen, so heißt das neue Stück von Helge Schmidt. Wir sprechen über das, was kaum jemand wissen oder hören will, nämlich Armut. Dann schauen wir nach Senftenberg und fragen, wird der Vertrag des dort erfolgreich arbeitenden Intendanten Daniel Ries möglicherweise nicht verlängert aus politischen Gründen? Über 5 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut, aber in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Debatten, da bleiben sie meist unsichtbar und damit auch das, was es bedeutet, arm zu sein. Es wird Zeit, dass sich das ändert, dachte sich der Regisseur Helge Schmidt, ein mehrfach ausgezeichneter Experte für investigative und gesellschaftspolitische Themen. In seinem neuen Theaterstück versammelt er unter dem Titel Hashtag armutsbetroffen Erfahrungsberichte von Menschen, die, der Titel sagt schon, von Armut betroffen sind. Vor der Sendung habe ich Helge Schmidt in einem Studio in Hamburg erreicht. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Moin.
Sie haben sich in Ihrer Theaterlaufbahn sehr oft mit politischen Stoffen befasst. Es ging zum Beispiel um die Cum-Ex-Papers, um das Finanzwesen, Gentrifizierung, um das Erben, um den Handel mit Agrarland. Sie haben sich mit der Kapitalisierung des Gesundheitswesens und der Krebsmafia befasst. Jetzt also das Thema Armut. Ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nahe, aber als Regisseur, der in der freien Szene seit Jahren unterwegs ist und mit Blick auf die massiven Kürzungen, die diese Szene gerade besonders betreffen, könnte man fast vermuten, dass der Ausgangspunkt diesmal die eigene Situation war, also der Ausgangspunkt für das Interesse am Thema. Ist das so?
Das trifft jetzt zu, aber die Vorläufe für ein freies Szeneprojekt sind ja, sage ich mal, grob 1,5 Jahre. Da war es noch nicht so. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich im Kolleginnenkreis und am eigenen Leib spüre, dass die Kürzungen ankommen. Das war tatsächlich nicht der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt für mich waren Texte von Janina Lütt, die Betroffene ist, die Aktivistin ist und die für den Freitag schreibt. Und so bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, was natürlich auch bekannt ist, aber so bin ich auf die Autorin aufmerksam geworden.
Was sind das für Texte?
Es sind unterschiedliche Texte. Es sind Twitter-Texte, also Tweets von sehr vielen Menschen, die unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen 2022 angefangen haben, sich sichtbar zu machen. Das war eine empowernde Bewegung, wo die Menschen gemerkt haben, wir sind nicht alleine, wir können uns zusammentun, wir können von uns, also aus uns heraus, für uns sprechen. Und es sind Texte, die in Zusammenarbeit mit der Uni Duisburg-Essen entstanden sind, in Schreibworkshops von neuen AutorInnen, die aus ihrer eigenen Erfahrung, aber in eben längeren Texten und nicht in Tweets, aus ihrem Leben berichten, aus ihrem Alltag. Und darüber wird dann aber auch eben eine Landschaft sichtbar und die Vielfalt von Armut.
Im Kontext von so Klassismusdebatten wurde natürlich immer mal wieder auch schon über Armut gesprochen. Aber was es konkret heißt, arm zu sein, das haben Sie wahrscheinlich bei der Produktion dieses Stücks selber nochmal genauer betrachtet. Was waren denn da so vielleicht ganz neue Erkenntnisse, die Sie gemacht haben?
Wie weiblich Armut ist, das war mir nicht so bewusst. Es war mir nicht bewusst, in welche Bereiche es überall ausstrahlt, also dass wirklich jeder Lebensbereich am Ende von Armut betroffen ist, also dass man keinen Schritt mehr macht, ohne seine Betroffenheit zu spüren. Also es ist irgendwie so leicht dahingesagt, aber Armut ist ein Vollzeitjob, es ist ein Massenphänomen, es ist schwer, das in wenige Worte zusammenzufassen.
Was war denn das für Sie Schockierendste, was Sie erfahren haben im Zuge dieser Recherchen?
Also da ist jede Menge Wissen, was schockierend ist. Was ich persönlich am schockierendsten fand, ist, mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert zu sein. Wenn ich mit den Autorinnen gesprochen habe, am eigenen Leib zu spüren, mit welchen Vorurteilen man auf Menschen guckt, die arm sind, das ist, finde ich, erschreckend. Also auch erschreckend für mich selbst. Man hat eine Vorstellung von Menschen, die nicht für sich sprechen können. Und das ist wirklich ein Riesenquatsch. Man weiß das. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer, sich davon freizumachen.
Also auch vom Gedanken, ihr müsst nur richtig was anpacken und nur mal richtig was machen, dann wird es auch besser?
Ja, wir hatten jetzt nach der Probe, hatte ich das Gespräch, ich war dabei, als sich Agnes Decker, eine der Schauspielerinnen, mit Janina Lütt unterhalten hat und ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe, meinte, das ist so krass, du kannst so viel, du bist klug, du kannst so gut für dich sprechen, du hast Humor, warum kannst du das nicht zu Geld machen, jetzt mal so salopp gesagt. Und es sind da psychische Gründe und das ist aber nicht sichtbar an Tagen, an denen es ihr gut geht. Aber sie bezieht Erwerbsminderungsrente und sie kann eben nicht zuverlässig einem Job nachgehen. Und ich glaube, es ist so schwer in einer so durchkapitalisierten Gesellschaft zu verstehen, dass Menschen nicht in der Lage sind, das zu leisten. Auch weil sie Pflege leisten zum Beispiel, weil sie Angehörige pflegen. Das ist eine Hauptgefährdung für Armut.
Und woran liegt das, dass wir so wenig darüber sprechen? Hat das vor allen Dingen mit Scham zu tun, dass man ungern zugibt, dass man arm ist?
Ich glaube, es hat bei den Betroffenen natürlich mit Scham zu tun. Es ist auch mit Wut verbunden. Es ist auch mit Verzweiflung verbunden. Es hat damit zu tun, dass systematisch auf deren Selbstwert eingeprügelt wird und man sich vielleicht nicht berufen fühlt, sich auch noch zu äußern. Man möchte unsichtbar sein, weil einem die Gesellschaft ja auch vermittelt, euch sollte es nicht geben, weil ihr seid faul. Das ist ja wirklich ein aktuelles Thema. Da gibt es Betrugsvorwürfe und keine Ahnung, was da alles für Vorurteile verbreitet werden. Das ist, glaube ich, die betroffenen Seite. Und die andere Seite ist, es ist ja auch schamerfüllt zu wissen, dass es Menschen in Armut gibt. Die dürfte es nicht geben, die muss es nicht geben. Aber als Gesellschaft akzeptieren wir das.
Gibt es eine Definition, ab wann man wirklich arm ist?
Es gibt eine, ich kann die jetzt tatsächlich gar nicht abrufen. Ich glaube, das ist auch etwas, was besonders ist an unserer Arbeit jetzt an dem Stück. Wir arbeiten ja nur mit Primärtexten von Betroffenen und eben nicht so Schlaumeier-Theater, wie ich es ja sonst manchmal auch mache. Geht es eben nur darum zu sagen, wer ist arm, wie erleben die armen Menschen das und eben nicht darum, um eine Definition zu ringen. Wer sich als arm outet, wird auch arm sein. Und es geht darum, dass diese Menschen kein Leben in Würde führen können. Und das ist, würde ich sagen, die Definition.
Ja, wir können mal einen Ausschnitt hören. Eine Betroffene berichtet und da merkt man auch, Armut heißt ja nicht unbedingt, dass man nichts zu essen hat oder so, sondern das heißt eben möglicherweise auch, dass man einfach nicht mitmachen kann. Wir hören mal, wie das klingt.
Ich habe keinen Computer mehr. Den habe ich verkauft, als die letzte Stromrechnung kam. Mein Handy ist alt, das Internet langsam, aber es reicht, um durch Social Media zu scrollen. Ich sehe Fotos von Leuten, die ich mal kannte. Lachende Gesichter, Urlaube, neue Jobs. Ich schreibe selten etwas, manchmal ein gefällt mir, aber selbst das fühlt sich schon falsch an. Mein letzter Post ist 2 Jahre alt. Ein Foto von einem Sonnenuntergang mit der Caption, manchmal ist das schon genug. Es war gelogen.
Ja, wir hören ja sowas wie Menschen, die ich mal kannte. Das heißt, man fliegt auch durch Armut schnell raus aus einem bislang gewohnten Umfeld?
Es ist ja kaum möglich, Teilhabe zu erfahren, ohne Geld dafür auszugeben. Das hat mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Und alles, was wir tun, kostet Geld. Sehr interessant fand ich, das ist jetzt vor allem über die Tweets sichtbar geworden, dass Armutsbetroffene Corona gar nicht als so negativ erlebt haben, sondern gesagt haben, hey, das ist das Leben, was wir immer führen. Wir können nicht ausgehen, wir können keine Leute treffen, wir können nicht in Urlaub fahren. Das sind die Dinge, die denen passieren und sie sind ja auch politisch ausgeschlossen. Es ist schwer für sie, ihre Stimme zu erheben und welche Partei repräsentiert sie und überhaupt, wer spricht für sie?
Jetzt sind das natürlich alles die negativen Auswirkungen von Armut. Führt das auch möglicherweise, man könnte ja versuchen, irgendwas Positives darin zu sehen, führt das vielleicht zu mehr Solidarität, Zusammenschluss, Widerstand? Zeigen Sie sowas auch in Ihrem Theaterstück?
Das ist uns total wichtig im Theaterstück, dass das eben rauskommt, dass Hashtag Ich bin armutsbetroffen, der hatte eine empowernde Wirkung, der hatte ein selbstermächtigendes Moment. Daraus haben sich andere Initiativen entwickelt. Die Menschen haben gelernt, für sich zu sprechen und auch gelernt, dass ihnen eventuell Gehör geschenkt wird. Das ist schwer, aber es ist möglich. Aber es ist eben besonders schwer, das ist uns geschildert worden, arme Menschen hängen sich sonst an andere Organisationen ran. In Verdi gibt es eine Arbeitslosenvertretung. Es gibt von der Diakonie Menschen, die darüber sprechen. Ja, es gibt Systeme. Diese Menschen erfahren bestimmte Hilfe. Diese Hilfe ist nicht genug. Aber für sich selbst zu sprechen und nicht gemäßigt zu werden, sondern zu sagen, das sind unsere Probleme und die nicht in einen größeren Kontext einzuordnen, das kennen wir auch von anderen marginalisierten Stimmen, das wollen wir auf jeden Fall erzählen.
In der Ankündigung zu Ihrer Inszenierung heißt es, diese spreche nicht über Armut, sondern aus ihr heraus. Was heißt das denn konkret?
Das heißt eben, dass wir auf jede Form von Meta-Auseinandersetzung, sei es soziologische Texte, sei es Zahlen, verzichtet haben. Wir bedienen uns ausschließlich bei Texten von Betroffenen. Wir wollten eben nicht die gesellschaftliche Einordnung, nicht in die Relativierung kommen und eben nicht drüber nachdenken, ab wann ist man denn arm und wie viel muss das denn sein und ist eine Bürgergeldempfängerin arm. Es geht uns darum, das Spektrum der Menschen abzubilden und irgendwie die Diversität abzubilden, aber eben nicht darum, da auf einen Zahlenwert zu schauen, sondern auf die Menschen zu sehen. Und die sieht man, glaube ich, am besten, wenn man denen eine Stimme gibt.
Sie machen ja dokumentarisches Theater. Wie wird das denn jetzt ästhetisch ansprechend umgesetzt?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die sich stellt. Aber das sind am Ende ist es dann ja doch Theater. Also man hat ein Bühnenbild, es gibt Live-Musik. die Schauspielerinnen, es sind nur Frauen besetzt, machen, es ist ein bisschen DIY-Theater. Sie machen sich das Licht und die Musik selber an. Es gibt so ein bisschen Theaterzauber drumherum. Es ist ja tatsächlich die Aufgabe herauszufinden, was geht denn überhaupt bei dem Thema? Weil das Thema ist heavy. Das merkt man beim Proben, das merkt man beim Lesen. Wir hatten jetzt ein paar Menschen in den Proben, die sagen auch, wow, das ist super interessant, aber das haut einen um.
Also dieses Do-it-yourself-Credo über der Arbeit hat dann auch damit zu tun, dass arm sein heißt, man muss sich Sachen selber machen?
Genau, das selber machen erzeugt ja erstmal was auf der Bühne. Es wird, sage ich mal, eine Performance-Ebene sichtbar, weil wir sind jetzt nicht akut von Armut betroffen und das will man ja auch irgendwie verhandeln, dass es eben nicht um eine Aneignung geht, sondern darum, den Menschen eine Stimme zu geben. Und so sind wir auf diese Form gekommen, dass es eben das Machen auch mit sichtbar ist.
Jetzt arbeiten Sie ja regelmäßig mit dem Performerinnen-Trio Ruth-Marie Kröger, Jonas Anders und Günther Schaub zusammen. Jetzt gerade haben Sie gesagt, es ist eine rein weibliche Besetzung. Hat das damit zu tun, dass, wie Sie es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, dass Armut sehr oft ein weibliches Thema ist?
Genau, das ist der Grund. Alleinerziehende sind betroffen, Rentnerinnen sind betroffen. Das hat mit unserem Steuersystem zu tun, das hat mit dem traditionellen Familienbild zu tun und genau das bildet sich dann eben in der Besetzung ab und dann muss man das, finde ich, schon auf der Ebene auch weniger behandeln, weil es da sichtbar wird.
Herr Schmidt, Sie haben mal ein Jahr als Lehrer gearbeitet. Derzeit ist die freie Szene sehr in Sorge, weil da massiv gekürzt wurde und wird. Für viele ist das sowieso schon prekäre Leben eigentlich dann nicht mehr machbar. Ich höre sogar von einigen, dass sie umschulen wollen. Damit geht natürlich eine wertvolle Szene verloren. Wie erleben Sie diesen Wandel?
Genauso, wie Sie es beschrieben haben. Also ich weiß aus unterschiedlichen Professionen, aber aus dem Kolleginnenkreis, man hört sich um. Eine Zeit lang kann man vielleicht überbrücken. Ich habe das Privileg, dass ich eben auch am Stadttheater arbeite und, sage ich mal, die Ästhetik, die Form, die ich mache, auch möglich ist, überhaupt ein Stadttheater zu machen. Das trifft ja auf andere Kolleginnen gar nicht zu. Man beschäftigt sich damit, kann ich eine Ausbildung machen, kann ich jetzt irgendwie jobben über das Jahr, aber das hängt ja auch sehr von der eigenen Berufsbiografie ab, ob das möglich ist oder nicht. Was hat man studiert? Hat man eine Ausbildung gemacht? Und ja auch von dem, was man will. Also möchte man den Job jetzt aufgeben? Kann man sich das vorstellen? Wie sind die eigenen Reserven? Da hängen ja viele Fragen dran.
Das sagt Helge Schmidt, er ist Regisseur des Theaterstücks Hashtag Armutsbetroffen und das wird am kommenden Freitag, am 4. Juli im Berliner TD uraufgeführt und begleitet werden die Aufführungen von Gesprächen mit dem Regisseur und mit verschiedenen Expertinnen zum Thema. Herr Schmidt, ich danke für Ihre Zeit und wünsche noch gute Proben.
Danke.
Bis dahin. Ja, und wenn Sie es nicht nach Berlin schaffen, im September gibt es das Stück dann im Lichthof Theater in Hamburg zu sehen. Wie kann das sein, dass der Vertrag eines Stadttheaterintendanten trotz großer Erfolge, trotz einer Rekordauslastung im Jahr 2023/24 nicht verlängert wird? So geschehen in Senftenberg. Daniel Ries, so heißt der Intendant. Seit 3 Jahren leitet er das Traditionshaus und er versteht Theater als Werkstatt der Demokratie und sorgt mit seinem Programm für Aufmerksamkeit über die Landesgrenzen hinaus. Man könnte also froh sein, einen so engagierten Intendanten in der Lausitz zu haben. Warum er dennoch jetzt gehen soll, das habe ich vor der Sendung unseren Brandenburg-Landeskorrespondenten Christoph Richter gefragt.
Ja, also man könnte meinen, man sollte froh sein über so einen engagierten Intendanten. Aber wenn man nach Gründen der Nichtvertragsverlängerung nachfragt, erfährt man rein gar nichts. Der Träger des Theaters sind der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Senftenberg. Und der Landkreis, den habe ich am Donnerstagabend mal nachgefragt, warum und nach den Gründen. Und der hat auf einen Fragenkatalog bislang überhaupt nicht geantwortet. Und eine Sprecherin der Stadt Senftenberg schreibt schmallippig, personelle Angelegenheiten würden vertraulich behandelt, weshalb man sich nicht weiter äußern würde. Aber die SPD-Kulturministerin von Brandenburg, Manja Schüle, die bedauert in einer mir vorliegenden Stellungnahme die Nichtverlängerung des Vertrags des Intendanten Daniel Ries. Der Intendant, so steht es da, hat für glänzende Auslastungszahlen und eine überregionale Strahlkraft gesorgt und beides sei eben nicht selbstverständlich für einen Theaterstandort im ländlichen Raum. Und deutlich wird damit, Brandenburgs Kulturministerin stellt sich sehr klar hinter den Intendanten Daniel Ries. Mehr noch, im Hintergrund ist gar zu hören, dass man daran arbeitet, dass die Nichtverlängerung des Vertrags rückgängig gemacht wird.
Okay, was können denn dann die Gründe sein, dass er nicht verlängert wird? Was vermuten Sie?
Naja, Es geht, Sie haben es in der Anmoderation ja auch schon gesagt, es geht um die politische Positionierung des Theaters. Ries versteht das Theater als Ort des Miteinander, als Demokratiewerkstatt. Er thematisiert Rassismus und Rechtsextremismus. Und heute ist das Einspartenhaus ein Magnet in der Region, muss man sagen. 82% Platzauslastung, 15 Premieren im Jahr in der tiefsten Lausitz. Senftenberg hat auch auf Initiative des Intendanten bei der ersten Auflage des Programms kein Kunststück Diversität im Kulturbetrieb fördern, bei der Bosch-Stiftung mitgemacht. Aber genau das ist wohl bei den Verantwortlichen von Stadt und Landkreis überhaupt nicht gut angekommen. Es hieß, Senftenberg sei divers genug, sowas brauche man nicht. Der Intendant hat dann wohl widersprochen und was dann auf Missfallen gestoßen sein soll.
Man könnte jetzt den Eindruck bekommen, dass es hier gar nicht um Fachlichkeit geht, sondern eher um so eine Art Kulturkampf. Ist der Intendant einigen zu vogue vielleicht?
Naja, ich würde nicht sagen zu vogue. Intendant Ries ist für manche zu engagiert. Er verortet das Theater in der liberalen, demokratischen Mitte. Im Foyer seines Theaters hängt ein Schild mit Regenbogenfarben und der Aufschrift »Kein Platz für Rassismus, Antisemitismus, Homofeindlichkeit, Nationalismus, Diskriminierung«. Und das reicht anscheinend schon aus, um sich bei Verantwortlichen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und dem Senftenberger CDU-Bürgermeister unbeliebt zu machen. Die Angelegenheit ist aber auch ein Indikator dafür, wie Kulturinstitutionen gerade im Osten unter politischem Druck stehen.
Es heißt ja auch, Ries sei verboten worden, mit der Presse zu sprechen. Ist sowas rechtlich überhaupt tragfähig?
Das kann ich schlecht beantworten. Es heißt ja, wenn Intendant Ries die Öffentlichkeit für sich vereinnahmen sollte, wenn der Intendant den Ruf des Theaters damit schädigen sollte, müsste darauf reagiert werden. Also das klingt für mich nach einem Maulkorb-Erlass, dem widerspricht jetzt auf Nachfrage die Stadt Senftenberg und der Intendant dürfe sich äußern. Es gebe kein Interviewverbot, aber man sagt dann auch, die von ihm getätigten Äußerungen habe er zu vertreten. Also das klingt dann doch sehr drohend und dann wieder nach einem Maulkorb-Erlass.
Gibt es denn aus dem Haus selber Proteste, also Leute, die sich stark machen dafür, dass Ries bleiben sollte?
Naja, hinter den Kulissen sorgt die Nachricht natürlich für ziemliche Aufregung. Man ist empört, ja auch fassungslos, dass man also einem derart engagierten Intendanten den Laufpass gibt. Ich möchte mal kurz nochmal daran erinnern, zu DDR-Zeiten war das heutige Theater Senftenberg das Theater der Bergarbeiter. Frank Kastorf oder Armin Müller-Stahl haben am Theater gearbeitet. Und schon damals hat man mit Stücken von Volker Braun oder Heiner Müller Klartext gesprochen, also die Wirklichkeit damals im Realsozialismus thematisiert. Damals wie heute im Theater Senftenberg wird die offene Gesellschaft thematisiert, angesprochen, diskutiert, weshalb das Vorgehen der Verantwortlichen, so heißt es auch im Hintergrund, jetzt irritiert, wenn man einem Intendanten den Laufpass gibt, nur weil er sich eben für die Freiheit, die offene Gesellschaft einsetzt.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass die SPD-Kulturministerin sich dafür stark macht, dass die Nichtverlängerung aufgehoben wird. Wie gut schätzen Sie denn die Chancen ein, dass Ries vielleicht doch bleiben kann?
Also das muss man jetzt sehen. Am Montag wird Ries beim Personalrat vorstellig. Also es gibt dort ein Gespräch zwischen der Belegschaft und Daniel Ries. Die Kulturministerin Manja Schüle setzt sich, wie gesagt, dafür ein. Sie hat aber gar kein Stimmrecht, das ist so gar nicht geregelt. Also das Land zahlt 2/3 dieses Theaters, aber es hat kein Stimmrecht bei der Entscheidung, wenn es um einen Intendantenposten geht. Also da muss man sehen, wie sich das dann weiter zeigt. Aber derzeit ist erstmal klar, der Vertrag von Daniel Ries wird nicht fortgesetzt.
Daniel Ries, erfolgreicher Intendant am Theater Senftenberg. Über die Nichtverlängerung seines Vertrages sprach ich mit unserem Landeskorrespondenten Christoph Richter. Und über die weiteren Entwicklungen in diesem Fall informieren wir Sie natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Und da gibt es jetzt eine neue Folge, darin sprechen wir darüber, wie es ist, im Exil Theater zu spielen. Zu Gast sind der Schauspieler und Regisseur Muhammad Ali Behboudi und der Schauspieler, Autor, Fotograf Dejad Numan Khorshid. Sie erzählen von ihrer Flucht, vom Ankommen im deutschen Stadttheatersystem und den Hindernissen dabei. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Das hört man ja immer wieder, dass sozusagen die Besetzung von Menschen, die sozusagen irgendwie arabisch aussehen, immer in solchen Kategorien stattfindet. Gangster, Taxifahrer, Obdachloser, der Ali heißt. Begegnet Ihnen und euch das noch immer oder war das ein Ding in der Karriere? Ich meine, Delchat, du spielst ja jetzt am Residenztheater in München ganz normale Rollen über das ganze Spektrum des Theaters hinweg. Aber gibt es diese Form von rassistischer Festlegung auf das Exotische oder gab es das?
Also es gibt immer noch. Ich muss das ehrlich sagen, auch im Fernseher und im Film, das ist am meisten, was ich die Rollen bekommen habe. Es ist Muhammad Ali oder Ahmad oder Mustafa oder Omar, der an Kiosk erschossen wird oder im Flughafen in Handschellen gelegt wird. Ungefähr, das erlebe ich aber nicht im Theater. Deswegen auch natürlich im Residenztheater spiele ich nicht der Geflüchtete. Und das liebe ich Schauspielern, ohne ständig der oder die Geflüchtete zu sein.
Dejat Numan Khorshid über Klischeebesetzung im Film und sein Engagement am Residenztheater München. Mehr von ihm und Mohamed Ali Bebudi in der neuen Folge des Theaterpodcasts zu finden in der Deutschlandfunk-App oder unter deutschlandfunkkultur.de.